Alle lokalen und regionalen Besonderheiten sollen eliminiert werden, lokale Monopole sollen geschliffen werden und so weiter. Und die Beteiligung der Nationalparlamente ist bei diesem TISA-Abkommen noch fraglicher als bei den CETA- und TTIP-Abkommen. Streng genommen, das hat wahrscheinlich weder EU-Parlament noch die Nationalparlamente richtig gemerkt, streng genommen hat die EU-Kommission, seitdem der EU-Grundlagenvertrag, der Lissabon-Vertrag in Kraft ist, der ja damals als Ersatz, Verfassungsersatz auf den Weg gebracht worden ist, der hat immer schon geregelt, dass die EU-Kommission ganz alleine für alle Handelsfragen zuständig ist. Unser deutscher Bundestag hat dem damals zugestimmt. Jetzt staunen die, wieso die nichts mehr zu sagen haben. Die haben damals nicht gemerkt, was sie sozusagen an Kompetenzen an die EU-Kommission abgegeben haben. Wir müssen uns das so vorstellen, dieses TISA-Abkommen ist sozusagen der neueste Kopf, der dickste Kopf, der nachgewachsene Kopf dieser Hydra, wie wir sie aus der griechischen Mythologie kennen, also diese schlangenähnliche Ungeheuer mit den vielen Köpfen. Jedes Mal, wenn man einen Kopf abschlägt, dann wächst ein neuer, großer Kopf mit einem noch gefräßigeren Maul nach, sodass hier sozusagen ein Spinnennetz von Abkommen gestrickt wird, aus dem es am Ende kein Entrinnen mehr geht. Und dahinter steckt die Strategie, wenn ein Abkommen möglicherweise scheitert am Widerstand wie TTIP, na, dann gibt es ja immer noch TISA. Ein Zug wird den Bahnhof sozusagen schon erreichen und jeder Zug ist dann immer noch gewaltiger zu sehen als der vorherige. Ganz kurz, was sind die erklärten Inhalte und Ziele von TTIP und Co.? Ich nenne die Inhalte und Ziele Vorwände, denn es handelt sich in Wirklichkeit, wie wir ja gehört haben, um ein trojanisches Pferd, was da aufgebaut wird. Die Rede ist ja vom Abbau der Zölle, der damit verfolgt wird. Das könnte man mit einem einfachen Zollabkommen machen. Außerdem betragen die Zölle zwischen EU und USA gerade mal noch zwischen 2,5 maximal 5%. Allerdings erhofft sich die deutsche Automobilindustrie Zolleinsparung von rund 1 Milliarde Euro. Vor allen Dingen aber will man zweitens die Öffnung für alle Dienstleistungssektoren, wir sprachen gerade schon drüber, einschließlich öffentliche Dienste und das öffentliche Beschaffungswesen. Da müssen wir gleich unbedingt noch mal kurz darauf zurückkommen, inklusive Kultur, Bildung, Gesundheit, Wasser, Verkehr, Reinigung, Soziales, Abfall und so weiter. Und als drittes will man eben den Abbau von Subventionen, also weitere Deregulierungen. Das heißt also auch keine Subventionen mehr für öffentliche Einrichtungen und Dienste, Volkshochschule, Kultureinrichtungen und so weiter. Und man will eine Harmonisierung, da sage ich immer in Klammern dazu, Harmonisierung meint immer Absenkung von Standards, von Sozialstandards, Arbeitsstandards, Tarifstandards und Umweltstandards, weil die ja gewinnschmälernd sind. Und schließlich, die Umkehrung des Vorsorgeprinzips hatte ich schon angesprochen. Und das eben alles unter dem Vorwand der Wachstumssteigerung und so weiter, das haben wir aber eben entlarvt, dass eine solche wohl kaum eintreten wird. Und das Ganze ohne Einbeziehung der Zivilgesellschaft, ohne Einbeziehung der Interessenverbände, aber unter Einbeziehung von 600 Lobbyistenverbänden, unter engerer Einbeziehung in einem Beratergremium von 130 Unternehmen, die da mitreden dürfen. Und in Deutschland nimmt da eine Sonderrolle eben der Bund der deutschen Industrie, die Deutsche Bank und die Bertelsmann Stiftung ein. Wir können also festhalten, nach der Deregulierung des EU-Binnenmarktes steht nun die Deregulierung des Außenmarktes an, als nächstes großes Projekt. Und nach eben dem Scheitern dieser multilateralen Verhandlungen bei der Welthandelsorganisation, Sie haben das vielleicht im vorigen Jahr über die Presse verfolgt, da gab es ja die sogenannte Doha-Runde in Katar, wo eben die Welthandelsorganisation ein letztes Mal versucht hat, mit allen Beteiligten, also Entwicklungsländern, Schwellenländern, Verträge abzuschließen, immer zum Nachteil der Schwellenländer und so weiter, die sich diesmal zur Wehr gesetzt haben. Und da hat man gesagt, jetzt platzt uns der Kragen, das ist zu kompliziert mit allen. Wir machen eben jetzt diese bilateralen Abkommen zwischen verschiedenen Interessenzonen und Interessenssphären. Und das findet mit diesen Abkommen eben jetzt statt. Und damit soll die größte Freihandelszone der Welt entstehen mit 800 Millionen Einwohnern, in Klammern sind nur 12%, 60% des Bruttoinlandsprodukts und 40% des Welthandels, der dann hier abgewickelt werden soll. Es geht also um die schon erwähnte Führungsrolle in der Weltwirtschaft. Es geht darum, wer gibt die Standards und die Regulierungen für alle anderen in der Welt vor. Wer beherrscht also das Regelsystem für die Weltwirtschaft? Und diese Abkommen, das ist unschwer erkennbar, werden unsere Gesellschaften nachhaltig verändern. Und der heikelste Punkt sind eben die schon mehrfach erwähnten Schiedsgerichte, dieser sogenannte Investitionsschutz, der da eingeführt werden soll mit privaten Schiedsgerichten, wo Konzerne sozusagen nicht nur den Staaten gleichgesetzt werden, sondern über den Staaten, über die Staaten gestellt werden. Und daneben hat man sich noch etwas ganz Besonderes ausgedacht, einen sogenannten regulatorischen Kooperationsrat. Was ist das nun wieder? Das ist ein Gremium mit Konzernvertretern, der sozusagen jedes Mal, bevor ein Gesetzesentwurf in die Parlamente gebracht wird, vorgeprüft werden soll durch die Wirtschaft, ob das überhaupt so zumutbar ist, ob das gewinnschmälernd ist und ob das den Abgeordneten so vorgelegt werden kann. Die haben da ein Vetorecht. Und nicht nur das, dieser Rat soll auch noch eine weitere Funktion haben. Wenn die Handelsabkommen einmal in Kraft sind, dann soll dieses Gremium das weiterentwickeln, fortschreiben, Änderungen vornehmen können, jedweder Art. Die werden also an die Stelle der Parlamente gesetzt. Mit den Schiedsgerichten wird sozusagen die dritte Gewalt im Staate, die Judikative, ersetzt durch private Schiedsrichter. Durch dieses Gremium werden sozusagen die Legislative, die Parlamente ersetzt und die Exekutive, die wird durch Lobbyisten ersetzt, sodass wir perfekt eine Demokratie ohne jede Gewaltenteilung dann haben werden. Das ist also ein Frontalangriff auf Sozialstaat, auf Verfassung, eben auf fairen Handel, wie gesagt. Jetzt ist die Frage, warum sind gerade diese Schiedsgerichte so heftig umstritten und stehen eigentlich im Mittelpunkt aller öffentlichen Auseinandersetzungen? Dieser Investitionsschutz oder diese Anlegerstaatsstreitigkeiten, wie man es nennt, sieht ja so aus, dass drei private Wirtschaftsanwälte ohne Berufung, nicht öffentlich und ohne Revision in diesen Schiedsgerichtsverhandlungen mit hohen Kosten, Verfahrenskosten zwischen 8 und 30 Millionen Euro, sozusagen dann an die Stelle der ordentlichen Gerichtsbarkeit treten. Und mittlerweile hat sich herausgestellt, bei den 500, 600 Verfahren, die inzwischen gelaufen sind, sind das immer die gleichen 15 Anwälte, die im Wesentlichen diese Verfahren betreiben und die vorher natürlich Wirtschaftsanwälte für die großen Konzerne waren, die da sozusagen Klagen einreichen. Also in den letzten Jahren haben die Verfahren enorm zugenommen und das ist eine Goldgrube für eben diese großen internationalen Anwaltskanzleien. Um mal Beispiele zu nennen oder Zahlen, bei dem NAFTA-Abkommen Mexiko-USA, da wurden Schadenersatzansprüche von 170 Millionen Euro über diese Schiedsgerichtsverfahren realisiert, das ist wenig. Bei den EU-Ländern hat es bereits aufgrund alter Verträge Verfahren gegeben, wo 3,5 Milliarden Euro von den Staaten als Ersatz geleistet werden mussten. Das heißt, die Konzerne, die wälzen sozusagen ihr unternehmerisches Risiko auf Bürger und Steuerzahler ab, die mussten dann die 3,5 Milliarden Euro abdrücken. Und seit 1994 sind 20 EU-Staaten 127 Mal vor solchen Schiedsgerichten eben verklagt worden. Wir kennen ja alle den aktuellsten, eklatanten Fall, das Vattenfall, aufgrund einer anderen Vereinbarung. Deutschland bereits verklagt, zusammen mit dem E.ON-Konzern, der einstmals staatlich war, auf 4,5 Milliarden Euro Entschädigung für den Atomausstieg. Und interessant ist, dass Bundeswirtschaftsminister Gabriel alleine schon 2,3 Millionen Euro nur zur Vorbereitung für Dolmetscher, für Anwälte, für Berater ausgegeben hat, ohne dass nur eine Sitzung stattgefunden hat. Und das Verfahren selber, da rechnet man bis 400.000 bis 500.000 in Dollar jetzt gerechnet, alleine an Verfahrenskosten. Oder ein anderes Beispiel, Bulgarien musste 183 Millionen Schadenersatz deshalb zahlen, weil sie EU-Recht eingehalten haben. Das heißt, die Kläger haben festgestellt, das schmälert wieder unsere Gewinnerwartung, schädigt uns, ist ein ereignungsähnlicher Eingriff und die Bulgaren haben nichts anderes gemacht als gültiges EU-Recht umgesetzt. Dafür wird man sozusagen bestraft. Ich könnte jetzt ganz viele Fälle nennen, das wird aber den Rahmen sprengen, können wir gleich in der Diskussion das eine oder andere noch mal aufgreifen, was für absurde Verfahren es alle gab. Manche sind ja bekannt, gegen Mindestlöhne von Müllwerkern wurde schon geklagt, hauptsächlich immer gegen Umweltauflagen und Umweltschädigungen. Dann wurde geklagt, Banken wurden verklagt, weil sie sozusagen sich an die Regeln der Troika gehalten haben. Und dieselben, die diese Finanzkrise verursacht haben, klagen jetzt, dass ihnen das wiederum schadet bei den Gewinnerwartungen. Also Absurditäten finden da statt. Ich will das alles gar nicht vertiefen. Wir können das nachher nochmal an sehr makabren Beispielen deutlich machen. Vielleicht kann ich diesen Part ein wenig abrunden mit einem Zitat von Kurt Tucholsky, der sagte, Politik kann man in diesem Lande definieren als die Durchsetzung wirtschaftlicher Zwecke mit Hilfe von Gesetzgebung. Nun war das vorgestern, was Tucholsky sagte. Heute wird das nicht mehr mit Hilfe von Gesetzgebung verwirklicht, sondern heute müsste das Zitat heißen, wirtschaftliche Interessen werden mit internationaler Außerkraftsetzung von Gesetzen, Verfassungen und Menschenrechten durchgesetzt. Soweit sind wir schon angelangt. Es gibt Gottlob inzwischen 4 wissenschaftliche Gutachten von Völkerrechtlern und von Verfassungsrechtlern, die die Grundgesetzwidrigkeit der Abkommen, insbesondere bezüglich der Schiedsgerichte und der kommunalen Daseinsvorsorge, festgestellt haben. Einmal von Professor Krajewski von der Uni Nürnberg, von Professor Flesny von der Uni Berlin, von Professor Fischer-Lescano von der Uni Bremen und ganz aktuell vom früheren Verfassungsrichter Professor Bross aus Freiburg. Und außerdem ist eine Verfassungsbeschwerde noch in Vorbereitung durch Professor Dr. Fisan von der Uni Bielefeld, mit dem ich vor einer Woche noch zusammen dazu einen Vortrag halten durfte. Zudem gibt es Petitionen mit zigtausend Unterschriften, wo sich schon der Petitionsausschuss des Bundestages mit beschäftigen musste. Und wenn wir am Schluss über die Möglichkeiten des politischen Widerstandes diskutieren, dann müssen wir auch eben die rechtlichen Möglichkeiten erwägen. Verfassungsbeschwerden, es werden sicher auch Verfassungsklagen kommen. Interessanterweise haben sogar erstmalig die Kommunen ein originäres Klagerecht vor dem EU-Gerichtshof seit dem Lissabon-Vertrag. Ich hoffe, die werden davon Gebrauch machen. Ja, und wir müssen notfalls, wenn alles nicht hilft, mal überlegen, ob wir nicht vom Artikel 20.4 des Grundgesetzes Gebrauch machen, nämlich vom Widerstandsrecht bei Gefährdung eben unserer Verfassung. Ja, kommen wir jetzt zu der spannenden Frage der kommunalen Auswirkungen. Was bedeuten eben die Freihandelsabkommen für die lokale Demokratie vor Ort, für die öffentliche Daseinsvorsorge, für unsere Selbstverwaltung? Unsere Städte und Gemeinden, das stelle ich voran, sind nachteilig betroffen, sind sogar substanziell und existenziell betroffen, wenn all diese Regelungen tatsächlich so zum Zuge kommen sollten. Und da kann man ja die spannende Frage stellen, was macht überhaupt unsere verarmten Kommunen mit ihren großen Haushaltslöchern so begehrlich für die internationalen Konzerne und für den Finanzmarkt? Was haben die ein Interesse an unseren armseligen Kommunen? Und was sagen die kommunalen Spitzenverbände überhaupt dazu, die das ja alles geprüft haben? Was sagen die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes dazu? Und wie ist eben die Situation speziell hier eben auch in Schwäbisch Hall? Was haben hier die Bürgerinnen und Bürger eben zu befürchten? Und wie können wir uns eben zur Wehr setzen? Ich las neulich den Spruch, erst wenn eure Gemeinden in den Händen der Großkonzerne sind, werdet ihr begreifen, dass ihr versagt habt, miteinander eure Zukunft zu gestalten. Und der Präsident des Deutschen Städtetages, das ist zurzeit der Oberbürgermeister von Nürnberg, der Dr. Ulrich Mahly, der warnte schon vor 2 Jahren vor einer transatlantischen Liberalisierungswelle durch diese Abkommen. Sie sehen, ich bin ein Fan von Zitaten, darum zitiere ich ihn auch wieder wörtlich. Er sagte, die Menschen in Europa müssen auf der Hut sein, um die Errungenschaften der kommunalen Daseinsvorsorge zu bewahren und zu schützen vor einer Aushöhlung. Das Recht auf kommunale Selbstverwaltung in Europa muss gewahrt bleiben. Und er wurde noch deutlicher und sagte, die Belange der Bürgerschaft dürfen nicht wegen der vorrangigen Konzerninteressen unter den Tisch fallen. Wer heute den Schutz der kommunalen Daseinsvorsorge verschläft, der wacht morgen ohne Daseinsvorsorge auf. Deshalb hat ATTAC unter anderem und das Bündnis ja aufgerufen, 10.000 TTIP-freie Kommunen in Deutschland sozusagen zu kreieren. Bereits Dutzende Ratsbeschlüsse sind gefasst worden. Ich glaube, insgesamt müssen wir im Moment bei 50 bis 60 liegen. Hunderte Anträge an die Räte sind noch auf den Weg gebracht worden. Die stehen noch zur Beschlussfassung an, so eben auch hier in Schwäbisch Hall. Und in Frankreich beispielsweise haben sich schon 200 Kommunen zu TTIP-freien Kommunen eben erklärt. Aber was macht eben die Kommunen so begehrlich? Das war ja die spannende Frage. Dazu müssen wir wissen, dass der EU-Binnenmarkt zu 60-70% bereits heute ein Dienstleistungsmarkt ist. Und da sind die öffentlichen Dienste noch gar nicht einbezogen. 75% aller Beschäftigten in Europa arbeiten im Dienstleistungssektor. Und dann ist das Spannende, zu wissen, dass Bund, Länder und Gemeinden jährlich öffentliche Aufträge in Höhe von 400 Milliarden Euro vergeben, 50% alleine die Kommunen, also 200 Milliarden Euro ist da das öffentliche Beschaffungs- und Auftragswesen zu sehen. Und das hat man dann europaweit hochgerechnet und kam auf Summen von 2 bis 2,7 Billionen Euro. Das ist das Volumen des öffentlichen Beschaffungswesens. Das ist für die Finanzmärkte eine Wahnsinnssumme, die weckt Begehrlichkeiten. Und wir müssen wissen, dass wir trotz der Privatisierungswellen, die die Kommunen hinter sich haben, wir immer noch 14.000 öffentliche kommunale Eigenbetriebe haben, die ja im Verband der kommunalen Unternehmen des VKU zusammengeschlossen sind. Und die machen wiederum 300 Milliarden Euro Umsatz und 10 Milliarden Euro Gewinn jährlich. Und auch das wieder europaweit hochgerechnet heißt, es gibt hunderttausende kommunale Unternehmen, wo sich manche die Finger lecken würden, die zu privatisieren. Und wir müssen uns nochmal ins Bewusstsein führen, dass wir bundesweit über 11.000 Städte und Gemeinden haben, mit Kreisen zusammen, Landkreisen haben wir 12.000 Kommunen oder Gebietskörperschaften und 200.000 Kommunen schätzungsweise in ganz Europa, da gibt es keine zuverlässige Statistik, 200 bis 300.000, die ja alle ein breites Spektrum an Dienstleistungen vorhalten, auch wenn die teilweise eingeschränkt sind. Und diese Kommunen handeln auch ja längst zu 80% eben auf der Grundlage europäischer Gesetzgebung. Demgegenüber in den USA, da nennt sich die untere Verwaltungsebene, das sind die Counties, da gibt es 3.200 Counties und 250 Großstädte. Nur ist es in den USA so, dass außer Wasser so ziemlich alles schon privatisiert ist. Traditionell wird das immer kommerziell erledigt oder durch bürgerschaftliches Engagement. Und wenn jetzt die Deutschen und die Europäer sagen, wir müssen in den USA-Beschaffungsmarkt, da haben wir große Chancen, dann ist das, denke ich, in Wirklichkeit eine Einbahnstraße. Wir müssen viel mehr um unseren Beschaffungsmarkt eben fürchten. Und man muss wissen, dass schon immer die Finanzmärkte spekulieren mit der Wasserprivatisierung auf etwa 1 Billion Euro an den Finanzmärkten, mit der Privatisierung im Gesundheitswesen auf 3,5 Billionen Euro und auf dem Bildungsmarkt mit 2,5 Billionen Euro. Gesundheitsmarkt verwundert uns nicht, der ist ja schon zum größten Teil privatisiert. Wir kennen ja alle die großen Krankenhauskonzerne, Fresenius und Helios, Asklepios und Rhön-Kliniken, wie sie alle heißen, wo ja zum Teil auch Aktienpakete von Goldman Sachs eingenommen worden sind und so weiter. Jetzt kann man fragen, was bietet der Bildungsmarkt? Man muss wissen, dass zum Beispiel, was die Hochschulen angeht, jede vierte Hochschule in Deutschland schon eine Konzernhochschule ist, eine private Konzernhochschule. Wir haben 298 öffentliche Hochschulen, dem stehen 130 Konzernhochschulen gegenüber, wo also schon am Bildungsmarkt Bildungshandel auch betrieben wird. Und jetzt spekuliert man auf die 35.000 Schulen mit den 11 Millionen Schülern oder den 1.000 Volkshochschulen mit den vielen Millionen Besuchern. Und da kann man sagen, was ist denn an den Schulen zu holen? Man muss wissen, es gibt schon ein Bündnis für transatlantische Erziehung, die laufen sich sozusagen schon warm für den Bildungsmarkt. Und wir haben ja in Deutschland schon gesehen, es gab einmal eine Forms AG, eine Aktiengesellschaft, die mehrere Schulen gegründet hat und versucht hat, mit Schulen Geld zu verdienen. In Hannover gibt es einen Business-Schulkonzern, Gismas heißt der, glaube ich, die auf ähnliche Weise Profite machen wollen. Und Bertelsmann hat vor einem halben Jahr auf einer Pressekonferenz kundgetan, wir wollen jetzt 20 Millionen Euro Umsatz machen mit dem Bildungshandel international. Sie haben sogar einen US-Bildungskonzern aufgekauft und machen sich jetzt auf den Weg. Genauso wie Bertelsmann-Tochter Avato ja schon vor Jahren versucht hat, ganze Kommunalverwaltungen, etwa in Yorkshire in England, zu übernehmen. Dann haben sie es hier in Würzburg versucht, sind da Gott sei Dank gescheitert. Also die wollen einschließlich der hoheitlichen Aufgaben sozusagen ganze Rathäuser managen auf private Art und Weise. Also wir werden erleben eine neue Liberalisierungs-, eine neue Privatisierungswelle durch TTIP und durch TISA. Und wir können uns da auch gar nicht drüber wundern, wenn wir uns das nochmal historisch ins Gedächtnis rufen, erleben wir ja die Angriffe auf die kommunalen Dienstleistungen, auf die öffentliche Verwaltung eigentlich schon seit 25 Jahren. Seit den 1990er Jahren, wiederum durch die Bertelsmann Stiftung begleitet, läuft ja in allen Kommunalverwaltungen, in allen Rathäusern dieses sogenannte New Public Management, das heißt diese neue Steuerung, wo die Kommunen ja darauf verpflichtet wurden, alles jetzt nur noch betriebswirtschaftlich zu organisieren, also kostendeckende Preise und Gebühren zu nehmen, möglichst nichts mehr zu subventionieren und wenn ja, dann ausgründen und privatisieren, wo sozusagen ja, diese Ökonomisierung ne, der ganzen öffentlichen Dienstleistungsgedanken stattgefunden hat, bis hin eben, dass Bertelsmann dann diese doppelte Buchführung anstelle der fiskalischen Buchführung eingeführt hat, mit dem Hintergrundgedanken, dass dann für interessierte Private sichtbar wird, was lohnt sich für eine private Übernahme, für eine Kommerzialisierung und was kann sozialisiert bleiben in öffentlicher Hand. Das war in den 90er Jahren. Dann gab es das eben schon erwähnte GATS-Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen, wo es immerhin gelungen ist, kommunale Ausnahmen zu formulieren. Dann gab es im Jahr 2000 die sogenannte Jahrhundertsteuerreform von Finanzminister Hans Eichel, wo durch Änderungen Gewerbe- und Körperschaftssteuern in Kommunen jährlich 50 Milliarden Euro Einnahmen weggebrochen sind. 2 Jahre später hat auch die Gemeinde Schwäbisch Hall ihren Einbruch bei den Gewerbesteuern deswegen gehabt, hier in diesem Ort. Und 2008 hat dann daraufhin der Finanzminister Steinbrück gesagt, gut, jetzt haben die Kommunen kein Geld mehr, dann müssen wir sozusagen die öffentlichen Infrastruktureinrichtungen mit privaten Investoren finanzieren. Dann hat man die ÖPP- oder PPP-Modelle kreiert, Public-Private-Partnerschaft, also Partnerschaft zwischen öffentlicher und privater Hand. Das Modell hat der Gabriel wieder jetzt aus der Tasche geholt. Das wird schon beim Autobahnbau, A7 und so weiter angewendet. Es soll also sozusagen, jetzt sollen die Privaten unsere Infrastruktur finanzieren und übernehmen. Dann gab es 2004, 2005 ja die Diskussionen um die EU-Dienstleistungsrichtlinie, die ich ja auch schon einige Male erwähnt habe. Der sogenannte Bolkestein-Hammer genannt, nach dem damaligen Kommissar Bolkestein. Da hat zumindest hier die wache Zivilgesellschaft erreicht, dass 200 Ausnahmen zur Abschwächung dieses Abkommens eben erreicht worden sind. Dann gab es ja vor 2 Jahren die EU-Konzessionsrichtlinie, wo das Wasser privatisiert werden sollte. Das hat auch die Zivilgesellschaft in Gänze verhindern können. Also wir sehen, wenn man Widerstand leistet, man kann auch an der einen oder anderen Stelle was erreichen, auch als David gegen Goliath. Und jetzt eben der neue frontale Angriff auf die öffentlichen Dienste eben über diese Abkommen, die alles bisherige in den Schatten stellen. Und diese Abkommen umfassen, um das nochmal zusammenzufassen, den Handel mit öffentlichen und anderen Dienstleistungen. Sie umfassen die kulturellen Dienstleistungen. Obwohl das EU-Parlament beschlossen hat, diese herauszunehmen, hat die EU-Kommission das nicht getan. Lediglich Frankreich konnte sich durchsetzen, was die audiovisuellen Dienstleistungen, Filme und so weiter anging. Alles andere bleibt drin. Das Bildungs- und Gesundheitswesen ist drin, Verkehr und öffentlicher Nahverkehr ist drin, die Liberalisierung von Wasser- und Abfallwirtschaft ist drin, die Marktöffnung für Energie, für Transportsysteme, die Teilhabe an öffentlichen Aufträgen, Ausschreibungen, Beschaffungswesen haben wir eben schon genannt. Dann will man eine Verkürzung der bürokratischen Verfahren der Kommunen, in Anführungsstrichen als Vorwand, soll heißen kürzere Verfahren, weniger Bürgerbeteiligung, weniger Umweltverträglichkeitsprüfung und so weiter. Dann sollen die Sozial- und Tarifstandards, das Arbeitsrecht einbezogen werden, Patente, Urheberrechte, Finanzprodukte, die Veränderung Verbraucher-Umweltstandards und eben der umfassende Sozialabbau. Und dann hantiert man mit so allerlei Begriffen, um die Kritiker und die Kommunen ruhig zu stellen und sagt, ja, Dienste von allgemeinem Interesse, die dürfen da drin bleiben und von allgemeinen wirtschaftlichen Interessen wiederum nicht. Was ist das? Das sind Begriffsklaubereien, die sind nicht näher definiert, unbestimmte Rechtsbegriffe. Insgesamt gilt die Marktzugangsverpflichtung für alle öffentlichen Dienstleistungen. Lokale Monopole, wie sie die Gemeinden sich vorbehalten, sind künftig untersagt. Und Regulierungsrechte haben die Kommunen nur noch dann, wenn sie die EU-Kommission für legitim und angemessen eben erachtet. Also es geht wirklich um eine Einschränkung des Rechtes der Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft selber zu regeln. Und das ist im Artikel 28.2 Grundgesetz garantiert. Das ist die kommunale Selbstverwaltungsgarantie, die da ausgehebelt wird. Und auch die Schiedsgerichte, die gelten auch für die Kommunen. Das ist jetzt nicht nur so, dass Staaten verklagt werden können. Da gibt es eine interessante Broschüre des Bundeswirtschaftsministeriums mit dem schönen Titel Hilfe, ich werde enteignet. Die ist entstanden noch zu Zeiten des Wirtschaftsministers Rösler, wird aber von Herrn Gabriel weiter öffentlich verbreitet. Die ist von einer Lobbyorganisation erstellt worden, mit öffentlichen Mitteln gefördert worden, mit Zustimmung des Bundestages. Und darin werden seitenlang Tipps gegeben, wie man vor Schiedsgerichten möglichst erfolgreich ist gegen den Staat. Nicht? Also der Staat gibt den Unternehmen Tipps, wie man enteignungsähnliche Tatbestände so wasserdicht definieren kann, dass der Staat auch seine Milliarden tatsächlich verliert. Und beiläufig ist in dieser Broschüre erwähnt, dass eben die Staatshaftung auch für Kommunen, Regionen gilt. Das heißt, die Schiedsgerichte können auf dem Umweg Staat auch sämtliche Kommunen verklagen, Bürgermeister verklagen, Rathausentscheidungen stehen zur Debatte. Und es gibt ja auch schon mehrere Schiedsgerichtsverfahren, Hamburg, Senat und so weiter, die solche Entscheidungen getroffen haben. Das heißt, künftig hat der Stadtrat auch in Schwäbisch Hall immer die Schere im Kopf und sagt, oh, wenn wir das beschließen, werden wir regresspflichtig, lassen wir das lieber sein. Damit ist sozusagen politische Entscheidungsfreiheit enorm eingegrenzt. Nicht, dann hat man als einziges zugelassen Dienste in hoheitlicher Gewalt. Und was meint man damit? Polizei, Justiz und Strafvollzug. Wir haben aber längst auch im hoheitlichen Bereich private Sicherheitsdienste. In Hessen werden die Gefängnisse privat bewacht. In Nordrhein-Westfalen die Flüchtlingsheime, wo es ja schon zu bösen Zwischenfällen gekommen ist, dass Flüchtlinge gequält wurden. Also auch der hoheitliche Bereich der Kommunen ist nicht geschützt vor diesen Freihandelsabkommen. Das EU-Parlament weiß nicht mehr, was es selber beschlossen hat im Jahr 2010. Also jahrelang haben sich die Parlamentarier und die EU-Kommission gestritten, was sind jetzt Dienstleistungen von Binnenmarktrelevanz, die die Kommunen erbringen. Und dann haben wir eine Intergruppe öffentliche Dienste gebildet, so einen interfraktionellen Arbeitskreis, haben lange gestritten und schließlich sich geeinigt mit dem Ergebnis, die kommunalen Dienstleistungen bleiben unangetastet, die sind nicht gemeint, die Kommunen behalten ihre Organisationshoheit und so weiter. Die öffentliche Daseinsvorsorge ist nicht berührt. Und der Europäische Gerichtshof hat das anschließend in einem Urteil zum europäischen Primärrecht bestätigt. Damit waren eigentlich die Kommunen gesichert. Das hat man alles vergessen oder verdrängt. Das interessiert keinen mehr. Jetzt sind die Kommunen wieder voll drin in diesem Freihandelsprogramm. Ja, ich will das jetzt mit den ganzen Begriffsklaubereien, den juristischen, nicht vertiefen. Wir sehen, es wird da einfach mit Rechtsgrundlagen spielerisch umgegangen und da wird sich einfach drüber hinweggesetzt. Ja, was heißt das jetzt für Schwäbisch Hall im Detail? Ich habe das Leitbild hier der Stadt mit großem Interesse gelesen, das ja mit den Bürgern erarbeitet wurde. Und da heißt es hier einleitend, dass man eine neue Sichtweise auf die Stadtentwicklung infolge der Globalisierung sozusagen einnehmen muss. Und die Bürgerbeteiligung wird ja auch groß geschrieben, das, was beim Freihandelsabkommen ganz klein geschrieben wird. Und die Stadt erhebt ja auch den Anspruch, eine attraktive Stadt zu sein mit einer attraktiven städtischen Infrastruktur. Und das Anliegen einer Bildungs- und Kulturstadt wird ja auch in den Marketingaktionen der Stadt dann immer wieder hervorgehoben. Ich erwähnte schon die Einbrüche in der Gewerbesteuereinnahme 2002. Das schmälert schon die Möglichkeiten der Stadt, hier tätig zu werden. Aber jetzt gibt es eben überall Zusammenhänge mit TTIP und TISA, die sozusagen das Ganze noch mehr eingrenzen. Was vor allen Dingen eingeschränkt wird, ist die Entscheidungsfreiheit der Stadt und des Rates dieser Stadt, nämlich ob sie künftig eine Dienstleistung selber erbringen wollen, ob sie die an Eigenbetriebe vergeben wollen, mit Eigenbetrieben wahrnehmen wollen, ob sie das an gemeinnützige Träger vergeben wollen, weil das da vielleicht am besten aufgehoben ist, oder ein bürgerschaftliches Engagement geben wollen, oder ob sie eben in den sauren Apfel beißen und geben das einem Privaten zur kommerziellen Erledigung. Also diese Entscheidungsfreiheit haben sie nicht mehr. Es gilt generell die Marktöffnungspflicht, die Marktzugangsverpflichtung, die Gleichbehandlung der ausländischen Firmen, die sogenannte Inländergleichbehandlung. Da gibt es also sozusagen nichts mehr zu entscheiden. Und da hat man sogar schon niedrige Schwellenwerte festgelegt, was zum Beispiel dieses öffentliche Beschaffungs- und Ausschreibungswesen angeht, Bauaufträge, große Einkäufe der Kommunen. Da müssen schon ab 200.000 Euro Beschaffung, das ist nicht viel bei einer Großstadt oder so, oder bei einem interkommunalen Verbund, oder wenn das Rathaus neue Möbel kauft oder neue Computer, dann ist ab 200.000 Euro schon transnational auszuschreiben. Bisher müssen die Kommunen schon europaweit ausschreiben, das ist schon eine Wahnsinnsbürokratie. Und jetzt transnational, kleine Aufträge für 200.000 Euro. Stadtwerke und Krankenhäuser, da ist die Grenze dann etwas höher bei 400.000 Euro. Und bei Bauaufträgen ist die Untergrenze 5 bis 6 Millionen Euro. Das ist nicht viel. Wenn eine Schule umgebaut wird oder saniert wird oder eine Turnhalle angebaut wird, dann sind ruckzuck 5 bis 6 Millionen Euro zusammen. Das muss jedes Mal transnational vergeben werden. Das heißt im Umkehrschluss, die bisher übliche Bevorzugung der heimischen Betriebe, des heimischen Handwerkes, der ortsansässigen Unternehmen, das wird nicht mehr möglich sein. Die werden Einbrüche erleben und die Stadt wird damit Gewerbesteuereinbußen erleben, weil die Transatlantiker, die zahlen ja hier keine Gewerbesteuer. Also diese Marktöffnungsverpflichtung, die steht da drin und damit sind auch kommunale Monopole beendet. Wenn die Stadt sagt, nö, wir machen hier mit unseren Stadtwerken selber die Energieversorgung, ist ein Monopol, das wird alles so nicht mehr gehen. Also die Abkommen entscheiden sozusagen, welche Dienstleistungen Städte erbringen dürfen, was noch subventioniert werden darf, was monopolisiert werden darf und dass nichts mehr rekommunalisiert werden darf. Und was auch als Wettbewerbshindernis gilt, sind ja eben dann Zuschüsse oder Subventionen, das heißt kommunale Zuschüsse für Kultureinrichtungen, für Nahverkehr oder unterschiedliche Gewerbesteuerhebesätze der Nachbarstädte sind schon wettbewerbsverzerrend für die auswärtigen Bewerber. Unterschiedliche Gebührensätze, da sind die Kommunen auch nicht mehr handlungsfähig. Oder denken wir an die gerade eingeführte Mietpreisbremse, wenn die ortsübliche Miete festgelegt wird und die ist unterschiedlich. Und da kommen die großen transatlantischen Wohnungsimmobilienkonzerne, die ja jetzt hier schon tätig sind oder mit großen Aktienanteilen, dann können die alles dieses beanstanden. Quersubventionierung gibt es ja, dass die Kommunen sagen, mit den Einnahmen der Stadtwerke finanzieren wir vielleicht unser Freibad oder so. Alles das wird sozusagen sehr unterbunden. und eingeschränkt auch Inhouse-Vergaben, wenn die Kommune sagt, wir vergeben das gar nicht nach außen, zwischen den Fachbereichen vergeben wir die Aufträge selber, wir erledigen das. Alles das wird nicht mehr möglich sein, da müssen sich die Ratsherren und Ratsfrauen drüber im Klaren werden. Oder denken wir an solche Dinge, Ansiedlungsverbot von großen Supermärkten auf der grünen Wiese, um den gewachsenen Einzelhandel in der Altstadt zu bewahren. Auch solche Regelungen in Flächennutzungs- und Bebauungsplänen werden nicht mehr möglich sein, wenn die großen Konzerne von auswärts sagen, das ist ja ein gravierendes Wettbewerbseinschränkung. Oder denken wir an Anschluss- und Benutzungszwang für Fernwärme, weil man aus Gründen des Umweltschutzes, weil man klimafreundliche Stadt sein will, da Meilensteine setzen will. Das wird alles nicht mehr möglich sein. Die geschlossenen Konzessionsgebiete der Stadtwerke, die Leitungsnetze müssen geöffnet werden für Dritte. Ja, das will ich nur als wenige Beispiele nennen. Also es gibt massive Einschränkungen und ich sage ganz deutlich, die Gestaltungshoheit der Kommunen, die wird fallen, die Organisationshoheit, die Planungshoheit, die Satzungshoheit, die Entscheidungsfreiheit und die Rechtsgestaltungsmöglichkeiten. Sie werden ganz massiv eingeschränkt. Und es braucht nicht viel Fantasie, sich auszumalen, was das ganz konkret eben dann wiederum hier in Schwäbisch Hall heißt. Schwäbisch Hall hat ja eigene Stadtwerke mit dem ehrgeizigen Ziel, habe ich gelesen, 100% erneuerbare Energien und Fernwärmeausbau voranzubringen. Ich denke, da werden in Zukunft andere noch mitzureden haben, ob diese Ziele so gehalten werden können. Und die Stadt will ja im Rahmen der Wirtschaftsförderung eine zielgruppengerechte Standortvermarktung betreiben, keine wettbewerbsbehindernde Marktregulierung und so weiter beim Standortwettbewerb mehr zugelassen. Oder denken wir dran, das mit den Supermärkten, das Problem haben Sie ja schon, wie heißt hier, Gewerbegebietinvestor oder aus Gründle oder so, ne? Da tauchen ja schon so Probleme auf. Das Gleiche gilt dann, ja, als haben wir schon gesagt, für die ortsansässigen Betriebe. Oder denken Sie an die städtische Immobiliengesellschaft, die Sie hier haben, die GWG, die ja Grunderwerb betreibt und Gewerbeflächenvermarktung und Wohnungsbau betreibt. Ich denke, ihr Geschäftsmodell wird sie nicht mehr so ohne weiteres unkorrigiert fortführen können. Und das gilt auch für ihre Diakoniekliniken hier in Schwäbisch Hall, wenn eben die kommerziellen Krankenhauskonzerne neue Möglichkeiten bekommen, hier einzudringen. Denken wir an die Förderung ihrer Kulturbetriebe, an die Subventionierung VHS, Musikschule, Museen, Theater, Freilichttheater, Bibliothek und so weiter. Oder denken Sie an ihr Busverkehrskonzept, ihr Tourismuskonzept der Stadt, an die gemeinsamen Gewerbegebiete, Technologieförderung und so weiter. Alles das wird in Zukunft sozusagen über die Freihandelsabkommen mit reglementiert und mit geregelt. Und das gilt erst recht für die von der Stadt ja geplante Förderung der biologischen Landwirtschaftsbetriebe, die Förderung der Hauptlandwirtschaftsbetriebe und auch für das Naturkonzept, das die Stadt entwickelt hat, wenn beispielsweise die Gentechnik in den ländlichen Gemeinden oder hier in den ländlichen Zonen der Stadt dann Einzug halten wird. Da wird sich einiges gravierend ändern und da wird die Stadt ihre Ziele der Förderung des biologischen Landbaus so nicht mehr einhalten können. Ja, auch die Arbeitsmarktpolitik, Förderung der Frauenerwerbsquote und was da alles ist, also die ganzen Spielregeln der Arbeitsmarktpolitik, die werden von außen dann mitbestimmt. Abwasserversorgung, Wasserversorgung, da wollen wir noch gar nicht dran denken. Also ich denke, so eine Kreisstadt wie Schwäbisch Hall mit einem Einzugsbereich von 160.000 Einwohnern wird jede Menge Begehrlichkeiten für diese auswärtigen Konzerne eben wecken. Ja, ich komme zum letzten Kapitel, wo wir uns ja nochmal Gedanken machen können, was können wir dagegen tun und was gibt es möglicherweise für Alternativen. Also die Frage, wie begegnen wir jetzt der Ökonomisierung all unserer Lebensverhältnisse? Wie begegnen wir der Entdemokratisierung? Was machen wir gegen den unfairen Handel? Was können wir dem entgegensetzen? Und wie können wir dafür sorgen, dass wir nicht zu den Verlierern gehören, auch nicht zu den Gewinnern, sondern dass hier eine faire Win-Win-Situation entsteht, wo sozusagen alle Beteiligten etwas von haben? Es hat ja eine Arbeitsgruppe von ATTAC mit 50 teilnehmenden Gruppierungen über 4 Jahre lang ein alternatives Handelsmandat entwickelt, das leider viel zu wenig bekannt ist, in unseren Kampagnen auch viel zu wenig publiziert wird und auch viel zu wenig verbreitet ist, aber ganz sicher ein Schritt in die richtige Richtung ist. Wir können da gleich nochmal kurz einen Blick zum Abschluss hineinwerfen. Das heißt, wir wollen ja als Kritiker, wie gesagt, nicht nur in die Ecke der Gegner und der Neinsager gestellt werden, sondern wir haben ja auch Vorstellungen darüber, wie das Ganze denn auch anders gestaltet werden könnte. Wie kann also fairer Handel aussehen? Wie kann eine menschengerechte Wirtschaft in einer globalen Welt aussehen? Wie kann zum Beispiel ein soziales Geldwesen die aus dem Ruder geratenen Finanzmärkte wieder in den Griff bekommen? Wie kann die Arbeit der Zukunft aussehen mit den sogenannten Arbeitsmärkten, wo Menschen wie Ware auf den Arbeitsmärkten gehandelt werden? Und wie kann kommunale Bürgerbeteiligung und Selbstverwaltung wieder gesichert werden? Ich denke, das sind auch interessante Fragen, die wir sicherlich in der Diskussion dann noch weiter vertiefen können. Es gibt ja längst auf vielen Ebenen viele Initiativen, die alternativ tätig sind, ohne dass, sagen wir mal, alle im breiten Rahmen bekannt sind und leider ohne dass alle diese sich auch mal gemeinsam an einen Tisch setzen und ihre vielen Ideen und Konzepte auch mal zusammenbringen, damit nicht nur die vielen Einzelkämpfer in kleinen Gruppen tätig sind. Es gibt ja zum Beispiel eine Initiative für Humanwirtschaft und für Gemeinwohlökonomie, wo es um Kooperation statt Konkurrenz im Wirtschaftsleben geht. Es gibt Initiativen für direkte Demokratie. Es gibt die Europäische Bürgerinitiative für einen neuen Bürgerkonvent, um eine neue EU-Verfassung in unserem Sinne von unten zu erarbeiten. Es gibt die Initiativen für ein bedingungsloses Grundeinkommen mit der Entkopplung von Arbeit und Einkommen, für ein menschenwürdiges Dasein. Es gibt die Regionalgeldinitiativen. Sie haben ja hier auch den Hohenloher Franken zum Beispiel, eine gute Sache. Es gibt Initiativen für eine generelle Reform des Geldwesens, wo die soziale Funktion des Geldes eben wieder im Vordergrund steht, für ein alternatives Bankwesen. Es gibt Banken mit einem ethischen Investment, wie die GLS-Bank zum Beispiel in Bochum. Es gibt Initiativen für eine neue Unternehmensordnung und Geldordnung. Es gibt die Bewegung für weniger Wachstum, die Degrowth-Bewegung, die sozusagen Konsumverzicht und Produktionsrückgang für notwendig und sinnvoll hält. Es gibt die lokale Agenda 21, die große Nachhaltigkeitsbewegung in allen Städten und Gemeinden auch verankert. Es gibt die soziale Dreigliederungsbewegung, die für Selbstverwaltung auf allen Ebenen in Wirtschaft, in Politik und im Kulturleben eintritt. Also es gibt eine ganze Menge, die Initiativen für biologischen Landbau, für Tierschutz, für erneuerbare Energien. Dazu brauchte man einen eigenen Vortragsabend, um mal alles das sozusagen zusammenzutragen. Hier böte sich eine riesige Zukunftskonferenz an, wo all diese Initiativen mal versuchen, sozusagen gemeinsam einen Gegenpol zu diesen anderen Entwicklungen zu bilden. Das zeugt ja insgesamt von einem großen Innovationsgeist, von einem großen Ideenpotenzial, sodass die Veränderungen im Grunde genommen niemals von Regierungen, von Parlamenten oder Parteien ausgehen werden. Also nur Forderungen an die zu richten, bringt nichts. Denn wenn wir richtig überlegen, sind ja alle großen Veränderungen in der Vergangenheit immer von diesen Bewegungen ausgegangen. Die Umweltbewegung, die Anti-Atom-Bewegung, die soziale Bewegung, die Frauenbewegung, die Friedensbewegung, die runden Tische in der DDR. Da kam Bewegung her, nicht von den offiziellen Stellen, vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen. Die Ostpolitik ist mal durch die Regierung kreiert worden und die Perestroika von Gorbatschow. Alles andere kam immer von unten aus der Zivilgesellschaft. Und ich denke, diese Chancen, die sollten wir eben nutzen. Und die Ideenlieferanten für das alternative Handelsmandat, die haben versucht, dann die Dinge mal auf den Punkt zu bringen. Die haben gesagt, erster Punkt ist schon mal die vollständige Transparenz aller Entscheidungsprozesse, aller Lobbyaktivitäten, die müssen offengelegt werden, alle Verhandlungstexte, Gesetzesentwürfe aus dem Tisch. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit in einer Demokratie, muss aber sozusagen erstmal gefordert werden. Und statt dass die Exekutive die Schlüsselrolle bei den Verhandlungen hat, muss wieder das Heft des Handelns in die Parlamente gebracht werden. Die Parlamente müssen sozusagen bestimmen, wie der nächste Verhandlungsschritt und der Inhalt aussieht. Oder dass auch direktdemokratische Beteiligung, Konsultation der Bürgerschaft in allen Phasen eingerichtet werden, wird da gefordert. Dann die Überprüfung der Handelspolitik eben auf Menschenrechte. Werden da Frauenrechte gewahrt? Werden da soziale Rechte gewahrt? Umweltrechte? Das muss jedes Mal in einer Checkliste geprüft werden, bevor ein Freihandelsabkommen überhaupt abgesegnet werden kann. Oder die Demokratisierung der ganzen Wertschöpfungsketten, dass die gerechte Verteilung der Ressourcen und des Erarbeiteten stattfindet. Ich will nur ein paar Stichworte nennen. Auch die demokratischen Entscheidungsprozesse in anderen Ländern sind zu beachten. Wir können nicht sagen, nur unsere Interessenlage und unser Demokratiemodell ist sozusagen maßgebend. Und schließlich eine Überarbeitung aller schon bestehenden Verträge, die genau diesen Kriterien nicht gerecht werden. Die kann man nicht einfach aufrechterhalten und bestehen lassen, sondern die sollen ebenfalls überprüft werden. Also die Grundsätze müssen lauten, zuerst der Mensch und der Planet, neue Visionen für den Handel, Demokratie, Kooperation, Bürgerbeteiligung. Und das hat man dann nochmal differenziert in 10 Einzelreformvorschläge. Auch das nur ganz schnell stichwortartig als Beispiel nur. Man hat also zum Punkt 1 Nahrung gesagt, Nahrung muss gesundheitsfördernd sein. Die Kleinbauern müssen gefördert werden, die regionalen Märkte müssen gestützt werden, nachhaltige biologische Landwirtschaft muss betrieben werden, keine Gentechnik. Klare Ansage, klare Forderungen, Selbstverständlichkeiten, die müssen durchgesetzt werden. Zweiter Punkt, Arbeitnehmerrechte. Es müssen ordentliche Arbeitsplätze geschaffen werden, nicht prekäre Arbeitsplätze. Die Beschäftigungsauswirkung muss geprüft werden in allen Abkommen. Die Arbeitsnormen und die Gewerkschaftsrechte müssen gesichert werden. Wir wissen, dass die USA nicht mal die Arbeitsnormen der UN, diese ILO-Normen, unterschrieben hat und dass die Sonderwirtschaftszonen in den USA haben, wo weder Gewerkschaftsrechte noch Tarifrechte gelten. Das möchte man über die Freihandelsabkommen hier etablieren. Der dritte Punkt, zum Beispiel die politischen Handlungsspielräume, Menschenrechte, hatte ich gerade schon kurz erwähnt. Der fünfte Punkt, Banken- und Finanzbereich, transparente Finanzmärkte, Steueroasen abschaffen und. Auslandsinvestitionen müssen gerecht sein und alle Interessen berücksichtigen. Rohstoffe müssen gerecht und nachhaltig verteilt werden. Die Ressourcenverwendung muss nachhaltig erfolgen. Zum Klimawandel ein ganzer Katalog von Forderungen, auch mit Rücksichtnahme auf die Entwicklungsländer. Und ein ganzer Forderungskatalog zu den öffentlichen Dienstleistungen, den habe ich quasi eben schon mit erwähnt. Und beim öffentlichen Beschaffungswesen ähnliche Forderungen bis hin zu Punkt 10, was das geistige Eigentum betrifft, also Urheberrechte, Patente und so weiter, Laufzeiten, Beschränkungen. Ganz klare und dezidierte Vorstellungen, an denen sich die offiziellen Freihandelsabkommen messen lassen müssen. Ja, warum das so wichtig ist, dass wir gerade für die kommunalen Dienstleistungen kämpfen, möchte ich einfach daran nochmal deutlich machen oder erinnern, dass ohne öffentliche Dienstleistung sozusagen die Einhaltung der allgemeinen Menschenrechte nicht möglich sind. In den Menschenrechten ist festgelegt, dass jeder Mensch einen freien, zumindest aber einen bezahlbaren Zugang haben muss zu Mobilität, zu Gesundheit, zu Bildung, zu Kultur und so weiter. Und wenn uns diese Rechte genommen werden, sind schlechterdings die Menschenrechte eben gefährdet. Und wir müssen uns klar machen, gerade der Bereich Bildung und Kultur kann niemals eine Handelsware sein. Kultur ist die Grundlage allen Handels, auch allen wirtschaftlichen und politischen Handels. Das muss sozusagen gänzlich unbehelligt von diesen Abkommen sein. Wir haben viel über die politischen Möglichkeiten gesprochen, teilweise auch schon über die rechtlichen Möglichkeiten. Wir sollten uns nochmal an unsere Gemeindeordnung erinnern, die es ja gibt in jeder Landesverfassung. Da gibt es die Paragraphen 20 und 23. Da gibt es eine Unterrichtungspflicht des Bürgermeisters über alle bedeutenden Angelegenheiten. Daran sollten wir ihn erinnern, also alle Angelegenheiten, die das wirtschaftliche, das soziale, das kulturelle Wohl der Einwohner betreffen. Es gibt die Möglichkeit der Ratsanfragen, der Bürgerfragestunden, der Bürger- und Einwohnerversammlungen, von Resolutionen, Befragung der Mandatsträger. Und da sollte man gar nicht auf so Unkenrufe hören, wie zum Beispiel des Städte- und Gemeindebundes, der meinte jetzt, weil er CDU-lastig ist, die Kanzlerin stützen zu müssen und zu sagen, Ratsresolutionen sind rechtlich nicht zulässig. Die Gemeinderäte, die haben kein allgemeinpolitisches Mandat, die dürfen sich nicht zu Freihandelsabkommen äußern. Bei uns in Nordrhein-Westfalen hat Gottlob der Innenminister dazu einen Erlass gemacht und hat gesagt, immer dann, wenn die Gemeinden nachweisen können, dass diese allgemeinpolitischen Regelungen ganz konkret örtliche Punkte betreffen, dann haben die Gemeinden auch das Recht, sich damit zu befassen. Und ich denke, ich habe genügend Punkte genannt, die man sozusagen als Betroffenheit da anführen kann. Also ich kann nur sagen, lassen Sie uns gemeinsam und mit vereinten Kräften unsere Städte, die gehören nämlich uns, die Städte, zurückerobern. Lassen Sie uns deren Ausverkauf sozusagen verhindern, dass wir nicht von dem Konzept Konzernstadt jetzt zur Stadt der Konzerne kommen, sondern dass die Städte sozusagen wieder in Bürgerhand bekommen. Ja, und in dem Sinne würde ich plädieren für ein TTIP-freies Schwäbisch Hall. Schönen Dank.